Hallo Philipp.
Hallo Antonia, kannst du mich hören?
Ich höre dich gut. Ich warte immer, bis du dich meldest, weil ich dachte, das wäre ein kleiner Change-up in der ganzen
Na,
Procedure.
ich glaub, das haben wir in 30 Jahren Podcast erst zweimal
Einmal, ja
gemacht.
genau,
Einmal,
einmal, glaube
ja.
ich.
Und
Naja,
deswegen ist
wir
das
belassen
einfach
es
auch,
so. Wir belassen es
ja.
so. Happy New
Ich
Year, Philipp.
finde auch, oh,
Verspätet, verspätet natürlich.
stimmt.
Ja.
Ich wünsche auch ein fröhliches neues Jahr und vor allem ein gesundes neues
Ja,
Jahr.
dir auch.
Wünsche ich dir. Wir hatten natürlich schon Kontakt, aber jetzt noch mal in aller Öffentlichkeit, und das wünsche ich natürlich auch all unseren Hörerinnen und Hörern
Ja, ich auch. An alle ein tolles neues Jahr. Wir
an
hatten
dieser
eine
Stelle.
kleine Winterpause
Ja.
und haben sie genossen, hoffentlich. Also ein wenig und dann wieder ins Arbeitsleben. Aber jetzt sind wir wieder zurück
Wir
und
sind
freuen uns im
back
sechsten
for good.
Jahr.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Im sechsten Jahr, wir haben Ende April. Ich muss noch mal nachgucken, glaube ich, Ende April. Ich habe mir immer irgendwie den 20. oder so gemerkt,
Ja, genau.
glaube ich. Ja, ist das richtig?
Ja, ich glaube, 20. April war das.
Weiß ich noch genau, wie wir da im Corona-Lockdown saßen, und ich weiß auch noch genau, wo ich mit dir darüber das erste Mal telefoniert habe. Es war ein wahnsinnig warmer April, und ich
Ja.
saß gefühlt wochenlang in einem alten DDR-Klappstuhl und habe meine Hühner beobachtet, die ich zu dem Zeitpunkt neu hatte.
Ja.
Und da weiß ich genau, dass ich dort auch mit dir telefoniert habe, und ich spüre die warme Aprilsonne jetzt noch in meinem Gesicht.
Ja, geht mir genauso. Ich weiß noch ganz genau, wie wir da saßen und uns gefragt haben, wer zum Höllenarsch will uns hören? Niemand, aber wir machen es trotzdem und waren ganz aufgeregt und haben dann mit den Geräten bis heute, die wir, glaube ich, bis heute nutzen, nämlich
Ja.
steinzeitalte Geräte,
Ja.
haben wir dann
So Tonbänder, wo man
Tonbänder,
so
genau, und haben dann
die
so,
schicken.
ja, auf so einem Schnitt. Schnitttisch, nein, Quatsch. Aber also ganz alte Geräte ausgegraben und unsere ersten Folgen gemacht und ich weiß noch,
Ja.
wie glücklich wir waren. Es war wirklich eine ganz natürlich eine ganz außergewöhnliche Zeit sowieso wegen Corona natürlich. Aber wie du schon
Ja.
richtig gesagt hast, dieser Monat April, Mai waren dann im Lockdown, waren wir ja, kann man sagen.
Ja.
Und das war so ein ganz warmer und dann war es eben auch so ruhig, weil eben niemand irgendwas gemacht hat. Es war
Ja.
also ganz außergewöhnlich und irgendwie schön, jetzt im Nachhinein zu überlegen, dass es da alles gestartet hat und auch verständlich.
Verständlich.
Ja.
Diese Geburtsstunde ist total gut nachvollziehbar, und ich freue mich sehr, dass ich, wie gesagt, dieses Gefühl noch genau nachfühlen kann. Das finde ich richtig schön. Und ich muss aber auch sagen, das war eine besondere Zeit, wo die Vögel lauter sangen als sonst und wo diese ganzen Gefühle etwas intensiver waren. Da haben wir ja schon oft darüber geredet, dass aber das der Anfang dafür oder dazu war, diesen Podcast über Jahre zu machen, und da mehrere andere Krisen in der Welt und privater Natur und alles Mögliche mit zu überstehen, hätten wir damals natürlich nicht gedacht. Also, glaube ich, das war eher so, wir probieren es mal aus, und ja, es ist
Absolut.
einfach sehr schön, dass wir es weiterhin so machen, und für uns beide ist es schön, aber es ist auch ehrlich gesagt schön, wenn ab und zu mal jemand eine E-Mail schreibt oder irgendwo uns kontaktiert und sagt, wann kommt denn endlich eine neue Folge, denn dann merken wir, dass wir vielleicht doch von irgendwem auch gehört werden.
Dass vielleicht doch jemand irgendeinen Scheiß drum gibt,
Ja,
was wir zu sagen
ja.
haben. Aber
Und
ja, genau wie du gesagt hast, wir haben sehr, sehr viel erlebt in dieser Zeit. Es ist sehr, sehr viel passiert, wie gesagt. Und die Menschen, die wir kennengelernt haben, auch durch diesen Podcast und was wir erlebt haben, was sich verändert hat durch diesen Podcast, was wir alles
ja.
geschaffen haben durch diesen Podcast, das muss man auch mal jetzt
Ja.
kurz wirken lassen in dieser Sekunde und sagen,
Ja.
schön,
Und
schön.
es war auch gar nicht jetzt, glaube ich, dein Plan und mein Plan
Nee.
mit damit in diese wir haben ja selten Plan
Wir haben nie einen Plan, nee.
in diese Folge einzusteigen. Das ist ja auch das Schöne an unserem Podcast, dass wir beide uns ja so ein bisschen die Bälle zuspielen nach den Jahren, und ich habe nicht mal einen Zettel hier vor mir liegen mit Notizen. Natürlich informieren wir uns über die Vogelart und so weiter. Das schon, das finde ich auch gerade spannend, da so ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber was ich sehr mag, ist, dass wir jetzt eigentlich 2 Minuten, bevor der Podcast losgeht, gar nicht genau wissen, womit werden wir als erstes starten, worüber werden wir reden. Und dass wir jetzt Anfang eines neuen Jahres kurz zurück zu den Wurzeln gehen und gucken, wo kommen wir eigentlich her und auch nicht die Bodenhaftung verlieren, das finde ich sehr wichtig. Ja. Also das ist auch motivierend für das neue Jahr. Und ich muss sagen, bei aller Zeit, die jetzt dazwischen liegt, unsere Art, die Folgen aufzubauen, so mit dem Morgenreport und dass wir nach hinten raus ein bisschen Kultur machen und neuerdings auch mal ein Buch vorstellen und so, das hat sich im Grunde gar nicht so sehr verändert. Innerhalb dieser Struktur machen wir, was wir wollen. Aber ja, dass diese Grundstruktur da ist, nach wie vor finde ich auch wirklich schön.
Ja, also, finde ich auch. Das hat sich gezeigt, dass wir da gar nicht so schlecht gelegen haben damals, als das so... Die Idee war jetzt gar nicht so viel da reinzupacken, nur einfach mal zu quatschen und so. Ja. Ich glaube, das ist gut gewesen. Und hier und da denke ich mir manchmal, wenn ich so, Podcasts sind ja jetzt natürlich, vor 6 Jahren war das ja wirklich noch was anderes. Es gab echt noch nicht so viele Podcasts und jetzt gibt es ja wirklich super viele, auch sehr, sehr gute.
Ja.
Auch über Vögel, tolle.
Es gibt auch. Es gibt übrigens unseren Podcast und dann gibt es übrigens auch noch sehr, sehr gute
Podcasts. Es gibt unseren Podcast und dann gibt es gute Podcasts. Nein, Gott. Aber auf jeden Fall, also gibt es ja tolle Podcasts im Allgemeinen, jetzt nicht nur über Vögel, sondern im Allgemeinen. Und da muss ich schon sagen, manchmal denke ich mir, man könnte noch so vieles machen und dann denke ich wieder, naja, es ist auch irgendwie das Schön, jetzt erstmal so zu machen.
Ja, ne? Genau, und man muss ja auch mal einmal sehen, wir haben jetzt in 5,5 Jahren, es sind ja noch nicht ganz 6, aber wir müssen mal sehen, was haben wir alles erreicht, im Sinne von erreicht, ich sag das in Anführungszeichen, weil in unserer heutigen Welt will man irgendwie immer, dass man mehr Klicks hat und mehr Leute, die einen hören, weil dadurch dann vielleicht mehr Geld generiert wird und so weiter. Nee, was wir ja erreicht haben, ist, wir haben 2 Bücher geschrieben, das muss man erstmal in 5 Jahren schaffen, das hätte ich als kleiner 15-jähriger Philipp auch wirklich nicht gedacht, dass ich mal überhaupt ein Buch schreibe, dass ich aber dann mit dir zusammen auch gleich 2 Vogelbücher schreibe. Also das ist schon was sehr Besonderes, finde ich.
Ja.
Und das liegt an unserem Podcast und natürlich an der Community, weil wenn den Podcast niemand gehört hätte, wir machen ja immer Witze, aber wenn es diese Community nicht gäbe, dann gäbe es auch kein Buch. Und deswegen neben den Vögeln als Hauptakteure sind natürlich diese Menschen, die uns in all den Jahren hören und folgen und mitreden und uns auch ab und zu mal treffen. Die sind so wichtig und das ist so schön, was man da geschaffen hat. Also,
finde ich auch. Und da muss man sich auch bedanken. Und falls ihr, das möchte ich jetzt auch wirklich mal nach außen spreaden für die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, falls ihr noch Ideen habt oder Anmerkungen und sagt, ach, könntet ihr nicht mal so, schreibt uns. Das fände ich wirklich interessant. Schreibt euch mal selber und lasst uns in Ruhe mit der ganzen Sache. Schreibt es auf und legt es ins Fach.
Ja,
nein, ich meine es im Ernst. Schreibt uns unter vögel@lupefilm.de und oder natürlich, wenn ihr wollt, auch über Instagram hier und da. Und da würde ich mich sehr freuen, mal zu hören, inwiefern es da vielleicht noch Ideen gibt oder was euch besonders gut gefällt, etc. Fände ich schön.
Genau, fände ich auch schön. Und wir versuchen dann zu denken, dass wir in die sogenannten Shownotes, so sagen das ja die Profi-Podcaster, also das, was quasi unter dem Podcast steht, da ist ja immer so ein Text, da versuchen wir jetzt auch mal öfter daran zu denken, da unsere E-Mail-Adresse reinzuschreiben, so einfach als Kontaktmöglichkeit, finde ich auch gut. Also wir kriegen ja auch öfter Nachrichten, wann wir mal wieder auf Tour gehen oder ob wir auf Tour gehen und sowas, könnt ihr auch gerne machen und fragen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir machen das ja wirklich als großes, wichtiges Hobby nach wie vor. Das macht's für uns auch, glaube ich, nach wie vor so attraktiv, weil es aus dem Herzen kommt. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Art der Anfrage und dann kann man ja über alles reden. Also schreibt uns gerne eine E-Mail. Ja?
Freuen wir uns. Genau. Und ich habe gerade ganz crazy gedacht, so richtig crazy, ob ich nicht, weil es so gut passt, direkt das Buch, was ich heute mitgebracht habe, jetzt schon erzähle, weil es passt so gut. Oh, wirklich, es war null, vielleicht war es unterbewusst bei mir, weil ich dieses Buch gesucht habe, nochmal der Anfang dieses Podcasts. Das war eigentlich null geplant, aber es passt super gut dazu. Und deswegen würde ich es gerne einmal vorschlagen für all die, die direkt in den Wespenbus rein wollen. Könnt ihr nach 3 Minuten nach vorne shutteln. Aber ich glaube, ihr werdet was verpassen, weil das Buch, was ich vorstelle, ist wirklich mit das beste Vogelbuch, was ich kenne. Ich denke, du weißt vielleicht, was kommt, und zwar von Johanna Romberg, Federn lesen.
Ja.
Es ist ein Buch, was mich persönlich, also Philipp hat ja auch so seine Bücher, vielleicht gehört das ja auch ein bisschen mit dazu, aber bei mir kann ich sagen, dass Federn lesen, liebe Johanna Romberg, danke, 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 bei mir die Vogelliebe wirklich nochmal ein Jet dahinter gesetzt hat und mir gezeigt hat, dass es auch Menschen gibt, die genau wie ich nicht nur an, den biologischen Dingen interessiert sind, sondern auch weitergreifend schauen, auch journalistisch vielleicht sogar die ganze Sache angehen. Und dieses Buch, ich habe es jetzt gerade in meinen Händen, ist sehr schön illustriert. Und die Johanna Romberg, ich habe jetzt gar nicht so viel über sie gelesen. Sie ist eine tolle Journalistin, sie ist eine absolute Vogelkennerin. Und sie hat dieses Buch geschrieben. Ich muss jetzt mal kurz hier reingucken. Ich glaube, das ist von 2018. Da kam es raus und ich habe es 2020 oder 2020 gelesen. Und das war während des Lockdowns, soweit ich weiß. Und ich war so fasziniert und ich fand es so toll geschrieben. Sie redet also auch sehr viel über ihre eigenen Erfahrungen, über ihren eigenen Garten, über so, wie es früher war, was sie früher erlebt hat und wie es heute ist. Und es ist herzergreifend und manchmal auch wirklich bitter, was sie zu erzählen hat, wie sich das verändert hat. Sie redet immer mit, soweit ich weiß, immer mit einem Protagonisten, den sie dann besucht oder über die sie schreibt. Und es ist, und dann gibt es immer so Zwischenkapitel zugeflogen, da geht sie dann auf bestimmte Dinge ein, zum Beispiel die Heckenbraunelle, da erzählt sie dann über, ich glaube, das Paarungsverhalten und so. Also es ist wirklich ein unglaublich gutes Buch mit super viel Wissen. Man weiß, aber es fällt einem gar nicht so auf. Es ist nicht so so eng geschrieben, dass man bei jedem Satz denkt, oh Gott, jetzt noch eine Info, jetzt noch eine, sondern es ist spielend und sehr schön erzählt und trotzdem ist man danach einfach viel schlauer, hat super viel gelernt. Und da möchte ich einfach jeder, der Vögel liebt, sollte dieses Buch lesen. Es ist grandios, es geht über unsere Vogelwelt hauptsächlich in Deutschland. Und hat auch mit dem Komitee geredet, glaube ich. Und also ich glaube, sie ist auch Teil von den Riff-Reportern, ne?
Ja, glaube ich auch.
Genau, sie ist Teil
des, Ich glaube, das Besondere ist wirklich, dass es alles wunderbar wissenschaftlich fundiert ist und man kriegt tolle wissenschaftliche Infos, aber über allem schwebt so eine Emotionalität, weil es alles aus eigener Beobachtung, eigenen Erfahrungen und auch eigenen Gefühlen. Also sie beschreibt, glaube ich, auch irgendwo den Gesang des Rotkehlchens, oder? Zum Beispiel. Und das sind alles, das ist mir in Erinnerung geblieben als besonderer Moment, weil ich dachte, ja, genau so ist es. Weil ich eine Zeit lang hatte ich Probleme, das Rotkehlchen irgendwie richtig zu, den Gesang, der ist ja nicht so klar wie bei einer Amsel, aber auch anders als bei einer Mönchsgrasmücke, ne? Also es war für mich schwer in Worte zu fassen und sie hat es aber geschafft und ich habe das gelesen und gedacht, ja, genau so ist es.
Ja, und sie hat das toll. Das ist auch eins der ersten Kapitel, weiß ich noch. Und da erzählt sie eben dieses, was hat sie gesagt? Weil es war bei mir genauso, dass das so gläsernd klingt, ne?
Genau.
Ja,
auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Es ist auch ein bisschen her, aber es steht hier im Regal und es ist auf jeden Fall ein Muss für alle Vogelfreundinnen und Vogelfreunde. Es ist eine Pflichtlektüre. So.
Ja, und es hat eben, ich glaube, warum es für mich so wichtig ist, das zu erwähnen, ist einfach, weil es auch so die Perspektive geformt hat, wie ich Vögel sehe, nämlich aus einer ganz persönlichen Sicht und nicht aus so einer rein wissenschaftlichen Sicht oder wie auch immer. Und dieses Persönliche, das hat dieses Buch bei mir total inspiriert. Und deswegen ist das absolut mein absolutes Lieblings-Vogelsachbuch, würde ich sagen.
Schön.
Und ja, also bitte, holt es euch und danke, 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 Johanna, für dieses wunderbare Vogelbuch. Ich weiß, wir wollten Sie auch mal einladen zu diesem Podcast, weil sie so wichtig für uns ist. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden und gesagt, es passt besser, wir reden zu zweit, weil zu dritt hat man immer das Gefühl, man kann nicht mehr folgen, wer jetzt gerade am Sprechen ist und ist verwirrt. Also falls Johanna diesen Podcast jemals hören würde, werden sie auf jeden Fall verlinken natürlich, dann sorry dafür, aber du wärst absolut die Erste, die wir einladen würden. Auch für mich auf jeden Fall. Ich will jetzt gar nicht für dich reden.
Doch, auf jeden Fall, klar. Aber wir hatten auch schon Kontakt auch über das Buch und auch per E-Mail, glaube ich. Und ich werde mich da nochmal auf jeden Fall auch nochmal melden. Und dann werden wir auch nochmal auf das Buch explizit hinweisen.
Ja, und ich würde vielleicht sie auch wirklich auch gerne mal kennenlernen. Also die Johanna Romberg würde ich wirklich, 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 vielleicht schaffen wir das irgendwie mal sie anzusprechen zusammen und zu fragen, ob man nicht mal vielleicht was zusammen machen kann, eine Lesung oder wie auch immer, da wäre ich geehrt. Finde ich
schöne toll. Idee.
Ja.
Danke für diese schöne, längst überfällige Buchvorstellung. Freue ich mich sehr. Passt sehr gut zu dem, was wir hier anfangs gesagt haben.
Genau, genau. Ich dachte, das passt gut und jetzt können wir in unseren heutigen Vogel rein. Sprechen.
Ja, wir gehen sofort in den heutigen Vogel. Ich würde gerne einen Mini-Mini-Mini-Morgen-Report noch machen.
Ja.
Auch wenn wir jetzt schon so ein bisschen drüber sind und langsam mal was Inhaltliches zum Vogel kommen sollte. Aber das kennen unsere HörerInnen ja schon.
Ja.
Also ich will kurz einen Morgen-Report machen, weil das ist wichtig für mich ganz persönlich. Ich habe dir das am Wochenende schon mal signalisiert. Hier liegt ja immer noch Schnee und Eis, nicht viel, es ist aber einfach immer noch hier viel da, seit einer Woche ist zwar tagsüber Plus, es ist Plus, es sind Plusgrade, so ist es richtig formuliert, trotzdem sind hier noch so Reste, es ist sehr winterlich, es wird auch wieder kalt und dennoch fangen jetzt langsam die Kleinsten und die Feinsten Meisen an zu singen in die Stille dieses Winters hinein, singen morgens die Kohlmeisen und auch die Blaumeisen und es ist jedes Jahr natürlich dasselbe, aber es wird von Jahr zu Jahr irgendwie schöner, glaube ich. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich war mit dem Hund spazieren und dachte, jetzt muss ich leider weinen.
Ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
Das wollte ich erzählen. Also, weil es auch so ein es war nur die Meisen, also überhaupt noch nicht das große Vogelkonzert, also das kommt ja alles noch, also Buchfink und so ist alles noch still bei mir hier jedenfalls, aber dass die Meisen jetzt singen und im Dezember ja noch nicht, das macht so einen Unterschied aus, also das ist so schön, ich kann es gar nicht beschreiben, ja.
Ja, und also ich glaube, genau das habe ich mich auch gefragt, warum das jetzt gerade mir so auffällt, ist, ja, warum? Weil wir uns eben auch viel damit beschäftigen, klar. Aber man kennt eben die Rufe auch gut, ne? Also du weißt, wenn eine Blaumeise singt, das ist so ein Frühlingsruf. Das ist jetzt kein Piepsen oder kommt jemand, sondern das ist so ein Frühlingsruf. Und das hatten wir hier auch in Köln. Und kannst du dir ja vorstellen, hier ist ja noch wärmer. Ich glaube, wir hatten 11 Grad irgendwie letzte Woche irgendwann.
Ja,
und da
gehen die ab.
Da ging es hier richtig ab. War wirklich.
Ja.
Ich habe hier rausgeguckt und dachte, hör mal, also wirklich, ja, total. Ja, und auch Buchfink. Auch Buchfink.
Ach, wirklich?
Ja,
ach,
Buchfink toll. Hörte man. Und warte, was war noch? Und Rotkehlchen.
Ja, ich, Entschuldigung, aber ich habe Rotkehlchen ja sowieso, das, aber zum Beispiel auch der Gartenbaumläufer ist.
Genau, den höre ich auch viel, ja.
Und natürlich der Kleiber, wobei der hat natürlich auch so Rufe dazwischen. Der Kleiber, der natzt einen auch gerne, der macht so, hat verschiedene Rufe, die auch teilweise so Kontaktrufe sind. Das geht so ein bisschen unter manchmal, aber genau, bei der Kohlmeise, also insbesondere die Kohlmeise, dass dieses also wirklich
hast du
wenn das so alleine klingt, dann
das pure Leben,
ja,
ne?
Ja, und das ist vor allem das ist ja im März auch noch schön, aber dass das jetzt so alleine durch den Garten bei mir jedenfalls halt, das ist einfach so wunderschön. Und das wollte ich einmal jetzt hier erwähnen, weil das bei der nächsten Podcast-Aufzeichnung, die wir dann machen, wahrscheinlich schon wieder nicht mehr ganz so aktuell ist. Also da singen dann schon andere Vögel. Ja, das ist für mich auch so typisch Mitte Januar. Das ist so, damit startet das neue Jahr.
Ja, ja.
Und das ist einfach sehr, sehr schön. Das macht Hoffnung, weil es jedes Jahr so ist. Und das gibt einem so eine Sicherheit, darüber haben wir wirklich schon oft geredet. Ich bin aber so froh, dass ich das höre und dass ich immer noch so viel dabei hören empfinde. Kann. Ja, das dass ich noch schön. Hören kann, aber auch, dass ich so, dass ich noch fühlen kann, dass ich nicht abgestumpft bin. Und
ja.
Das ist wirklich, das ist das aller Schönste, dass man, weiß ich nicht, man steigt aus dem Auto und hat gerade aus Versehen Nachrichten gehört und möchte eigentlich nur noch zusammenbrechen und dann macht man die Autotür zu und denkt daran, wohin will man eigentlich auswandern, und dann ist der Gedanke weg, weil und dann ist also
ja, das
weißt du,
hast du schön. Naja. Ja, das hast du so. Schön zusammengefasst. Ich möchte auch noch für die Kölner NRW-Leute kurz was einwerfen. Momentan fangen die Sittiche an zu brüten jetzt oder sind schon in der Brutvorbereitung und sind ganz laut, fliegen viel rum. Einfach mal drauf achten, wenn ihr in Köln unterwegs seid. Ich kann jetzt nur von Köln reden. Habe ich die Alexander-Sittiche jetzt in letzter Zeit viel gesehen und ganz schön. Aufgeregt, weil sie werden dann natürlich auch so ein bisschen territorialer. Und wenn dann ein Greifvogel in die Nähe kommt, dann gibt es riesen Schreie und Fliegen und versuchen, den zu verjagen oder abzulenken, wie auch immer. Das ist total schön zu sehen. Und man kann die Vögel auch sehr gut sehen momentan, weil eben noch nicht so viel grün ist und die dann viel an den Bäumen oder auf den Bäumen sitzen.
Schön.
Das noch vielleicht mitgeben.
Ja, und dazu ein letztes. Es gibt ja in Berlin auch jetzt zwei, vielleicht sogar schon vier Halsbandsittiche, die am Görlitzer Park wohnen. Die werden mir regelmäßig zugeschickt, auch über die Community. Und da bin ich gespannt, wie das weitergeht, weil hier war ja nun dann doch der Winter ab Silvester. Die zwei Wochen, die waren ja schon recht hart und lang. Ich hoffe, sie haben es geschafft, weil das ist natürlich sehr spannend zu gucken, ob sie in Berlin auch klarkommen. Es bleibt abzuwarten.
Es bleibt abzuwarten. Also es ist schon, das ist schon krass. Also in Berlin für diese Vögel, muss man gucken, ob sie da
auch
irgendwie genug zu essen und zu trinken bekommen hat. Ja,
gut. Genau.
Gucke mal.
Apropos Greifvögel, du hast es gerade gesagt. Wir spannen jetzt mal einen Bogen. Der ist gar nicht so kompliziert. Greifvogel, da ist er schon, der Wespenbussard. So, ja. War das nicht jetzt eine gute Überleitung?
Das war eine richtig, hör mal, ich war ganz fasziniert, wie du vom Greifvogel auf die Greifvögel und dann auf den Wespenbussard gekommen bist.
Ja, genau.
Nicht schlecht.
Und dazu möchte ich jetzt kurz sagen, es ist, glaube ich, eine der wenigen Arten, es gab schon mal einige in unserem Podcast, wo ich wirklich sagen muss, dass ich ihn schon lange kenne und ihn lange schon verfolge in meinen Träumen und in meinen Vogelbüchern, aber ich ihn noch nicht beobachten konnte und noch nicht gesehen habe, jedenfalls nicht bewusst. Und da kann ich auch gleich was zu sagen, da kommen wir noch zu, vielleicht habe ich ihn schon mal gesehen, aber ich habe ihn nicht bewusst gesehen. Du etwa?
Ich bilde mir ein, dass ich ihn mal gehört habe, aber ich habe ihn noch nie gesehen.
Ah ja, auch du hast dich bewusst. Auch jetzt mehr mit dem Ruf wahrscheinlich beschäftigt, weil du ihn rausgesucht hast.
Ich bilde mir das ein, könnte mich aber auch.
Es ist so ein bisschen auch Berufskrankheit oder Berufskrankheit ist falsch. Ich gebe zu, ich gucke eben auch nicht bei jedem Bussard richtig hin. Also das ist leider so, nicht weil ich die nicht mag, sondern weil hier jetzt im Winter sowieso, da ist der Wespenbussard nicht hier, der ist ja Zugvogel, aber ich gucke nicht bei jedem Bussard richtig hin und denke, ach, wie schön ein Bussard. Und wenn jetzt im Frühjahr oder im Frühsommer, wenn auch der Wespenbussard wieder aus seinen Winterquartieren zurückkommt, am Himmel Bussarde fliegen, bin ich auch ehrlich, gucke ich auch nicht immer so richtig hin. Und das werde ich jetzt ändern. Ich habe mir das fest vorgenommen für dieses Jahr, dass ich dann in der Saison, wenn der Wespenbussard zurück ist, wenigstens versuche zu gucken, ob es einer sein könnte.
Das bist du dem Wespenbussard schuldig und vielleicht auch direkt zum Aussehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ihn gut und schnell erkennen können, weil die Kopfform ist schon, finde ich, für einen Bussard außergewöhnlich oder sieht auf jeden Fall anders aus als der Mäuseroster zum Beispiel. Also mich erinnert das wirklich an eine Taube.
Krass. Und das wird und es wird auch so geschrieben. Mhm. Also die Größe ist übrigens recht ähnlich. Ich glaube, er ist sogar teilweise ein bisschen größer als ein. Mhm. Aber er hat eben ein bisschen eine andere Form. Aber es ist schon echt für Vollprofis, weil man muss ja auch immer bedenken, man sitzt ja auch nicht einen Meter vor dem Vogel. Ne? Also du musst ja schon Zeit haben, ihn zu beobachten. Und genau, der Kopf ist etwas graziler, würde ich sagen. Also eher wie eine Taube, das stimmt. Und die Farbe ist auch häufig so. Und was mir jetzt auch nochmal in Erinnerung gerufen wurde bei der Recherche, im Flug hat er tatsächlich eigentlich fast immer, wenn der Schwanz so aufgefächert ist, Bussarde haben ja nicht wie Milane sowas Eingekerbtes, sondern es ist eher wie so eine Hand, also Hand ist auch falsch, aber du weißt, was ich meine, es ist so wie ein Fächer, Fächer ist das richtige Wort.
Ja.
Und da hat der Wespenbussard eben unten eine Abgrenzung, also eine dunkle Abgrenzung, und dann gibt es da drüber Richtung Schwanzwurzel eigentlich immer noch zwei schmale Streifen. Und das habe ich mir jetzt extra ganz doll eingeprägt, damit ich das mir wieder abrufen kann im Mai, Juni, Juli, August, wenn der schöne Vogel bei uns ist.
Genau. Und ich habe so ein bisschen von den Bildern, weil wir haben ja echt viele Mäusebussarde hier, und von den Bildern kommt mir der Vogel auch so ein bisschen schmaler, länglicher vom Körperbau her vor.
Ja.
Also wenn man von unten guckt, so ein bisschen, ein bisschen länglicher. Also vielleicht auch noch.
Ja, und es ist auch richtig, wir müssten besser hingucken. Also das erfasse ich auch mir an meine eigene kleine Nase. Ich habe auch Ornithologenfreunde, die das machen. Das ist, eigentlich ist das nicht richtig, dass wir das nicht so richtig machen immer. Also ich für mich muss sagen, da möchte ich etwas an mir arbeiten. Weil, ja, es ist, es gibt natürlich auch, es gibt ja auch kleinere Adler zum Beispiel, die Schreiadler zum Beispiel, der ist ähnlich gefärbt wie ein Mäusebussard und ist ein bisschen größer, glaube ich, aber trotzdem, es ist ein sehr seltener Vogel. Es wäre dann schon schön, wenn man den dann mal sehen würde oder wenigstens richtig hin. Also ich habe mir überlegt, ich bin jetzt in dem Alter, nach all dem ganzen Kleinen, Feinen und Süßen, und die ganzen Meisen und alle sind süß und klein und fein. Ich möchte auch den großen und Greifvogeligen eine etwas größere Chance geben und sie mehr in mein Herz lassen.
Absolut, das machen wir. Wir sollten alle in unser Herz lassen, da bin ich total bei dir. Aber vielleicht noch weiter den Wespenbussard. Den gäbe es vielleicht auch, wenn man ihn wirklich mal erkunden will. Der ist ja schon ein Vogel, der auch auf dem Boden sich bewegt und oft auf dem Boden sitzt, um eben jetzt, kommen wir gleich zu, sich zu ernähren oder eben auf dem Baum versucht, irgendein Wespennest oder so aufzubrechen mit seinen Krallen. Deshalb könnte man ihn ja vielleicht dann auch ein wenig länger beobachten. Also nicht nur in der Luft zu sehen, sondern auch auf jeden Fall auf dem Boden. Und ich kann mich erinnern, dass ich gelesen habe, dass der sogar auch einen Namen hat, der darauf hinweist, dass er eben mehr schreitet. Aber das habe ich jetzt nicht mehr vor mir.
Ich habe es mir, glaube ich, notiert. Nicht notiert, sondern ich habe es mir offen gelassen. Läuferfalke wurde er früher genannt.
Ja. Das kommt ja auch daher. Interessant, ne?
Ja, das ist so. Es gibt so ein paar Greifvögel, ich glaube Schlangenadler und auch, ich glaube Schreiadler gehören auch dazu, die jagen im Laufen. Das ist vor allem auch, ich glaube auch teilweise in Wüsten und Steppen gibt es ja auch ganz viele Greifvogelarten, wo es auch gar keine Bäume gibt. Diese Ansitzjagd ist dann auch gar nicht so gut möglich. Genau, und der Wespenbussard jagt vor allem, wie der Name schon sagt, jetzt können wir es ja endlich auch mal etwas vertiefen, Wespen, aber vor allem auch die Nester. Also er geht an die Waben, weil er auf die Larven gehen möchte. Und da am meisten, so wie ich das nachgelesen habe, auch Wespen, die in der Erde in Löchern ihre Nester gebaut haben. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass der Wespenbussard bei dir in Köln auf den Balkon oder wo auch immer hinfliegt, weil da ein Wespennest ist. Das ist ein sehr, sehr scheuer Waldbewohner. Es ist auch ein Vogel, der in der Methodik, ihn zu erfassen, ich bin da nochmal etwas in die Tiefe gegangen, ganz schwierig ist. Also es gibt Vögel, die sind leichter zu erfassen, weil sie einfach gewisse Eigenschaften haben, wo sie sich zeigen. Beispiel Neuntöter oder Raubwürger, das hatten wir ja auch neulich erst im Podcast. Die sitzen einfach, wenn sie im Brutgebiet sind, dann sitzen sie auf ihrem Ästchen und da sitzen sie dann auch wirklich jeden Morgen. Ja. So. Und das ist natürlich, wenn man den Bestand erfassen möchte, super. So, und der Wespenbussard ist genau das Gegenteil, ist sehr, sehr schwer zu erfassen, sehr heimlich. Und interessant finde ich auch, er ist deutschlandweit verbreitet. Es gibt gar keine richtigen Schwerpunkte, aber überall, wo er verbreitet ist, ist er eben sehr, 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 sehr selten. Also auch nicht so einfach. So. Und, genau. Und nochmal anders als der Mäusebussard, er ist auf jeden Fall gerne auch mitten im Wald, also auch tiefe Wälder. Er mag alte Baumbestände, so wie alle, glaube ich, alle Vögel. Also jetzt nicht nur so ganz kleine Bäumchen. Aber auch das macht es natürlich nicht leicht, weil ich erinnere mich daran, dass ich durch den Wald fahre, gehe und ganz still und heimlich fliegt vor mir so ein Bussard auf. Das kenne ich, dieses Bild kenne ich. Oft. Aber bis ich dann das Fernglas zur Hand habe oder am Auge und dann irgendwie entscheiden könnte, das war ein Wespenbussard, das ist eben echt nicht einfach. Mhm. Aber ich finde es ja auch schön, wenn man einfach nochmal Ziele und Träume hat und jetzt in den nächsten Jahren es vielleicht kommt. Ne? Und eine Bekannte von mir hat tatsächlich eine Schwanzfeder gefunden im letzten Jahr, die auch eindeutig zu bestimmen war. Das heißt, der Vogel ist auf jeden Fall in der Nähe. Das ist ja schon mal schön.
Ach gut, ja, guck mal. Und das ist ja auch wirklich ein interessanter Vogel. Also je mehr man über den liest, kann jetzt auch sehr gut verstehen, warum die Hörerin oder der Hörer, der den vorgeschlagen hat, da so Bock drauf hatte. Das ist super interessant. Eben weil er auch ein Zugvogel ist, das wissen wahrscheinlich. Oder das war mir nicht so bewusst. Und auch eine ziemlich lange Strecke hinter sich bringt, nämlich südlich der Sahara. Das ist schon krass. Also, dass er da in Kamerun und Kongo unterwegs ist, das ist ja für so einen Greifvogel eigentlich, hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das fand ich zum Beispiel interessant. Und dann natürlich eben, dass er sich so spezialisiert hat und dieses spezielle, das vielleicht, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, aber können wir nochmal über das Aussehen reden. Das hat natürlich auch körperlich dann Auswirkungen, zum Beispiel auf seine Beine und seine Krallen. Die sind also total, wie kann man das sagen, geschützt, schuppenartig eben vor den, um eben nicht gestochen zu werden von den Wespen. Ja. Ja. Und die Krallen sind nicht so gebogen, dass er eben besser graben kann. Ne?
Also er kann jetzt genau, das finde ich auch krass. Mhm. Er hat also nicht diese Greifvogel Füße, aber die sind nicht so gebogen, weil sie sich nicht in so Fleisch reinbohren müssen, also und das wegtragen müssen. Genau. Wie das ja vielleicht ein Adler macht mit einem Hasen oder so, um das mal ganz Platz auszudrücken. Genau, weil er tatsächlich, er gräbt damit die Nester aus, wenn er sie dann gespottet hat sozusagen. Ja. Und ist dann, und das finde ich auch total beeindruckend, die Federn sind ganz, ganz dicht und sind ganz, ich habe irgendwo gelesen, auch hart. Also die Wespen können ihm quasi eigentlich nichts anhaben. Mhm. So, und das finde ich total irre, weil jeder, der schon mal in ein Wespennest gestochen hat oder aus Versehen, also ich habe ja letzten Sommer 5 Wespenstiche auf dem Kopf gehabt, weil die im Hühnerstall in der Türschwelle, nein, was ist das Gegenteil von Türschwelle? Das oben, egal. Mhm. Da haben die drinnen ihr Nest gebaut in der Verkleidung und ich bin immer in den Stall und habe die Tür zugeknallt und dann sind die mir alle hinterher, so, und ich habe nicht diese Federn auf dem Kopf und ich habe auch nicht diese Schuppen an den Beinen. Also jeder weiß, wie krass das ist, wenn man anfängt, ein Wespennest zu ärgern, bewusst oder unbewusst. Das ist überhaupt nicht lustig. Und der kann das einfach machen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie sich das in der Evolution auch entwickelt hat. Also dass diese Art jetzt nicht Mäuse fängt, sondern Wespenlarven zur Ernährung braucht. Schon wirklich krass.
Und der hat ja auch die Nasenlöcher sind schmal, also so schlitzförmig. Und ich glaube, die Augen kann er, wenn er gräbt, macht er die Augen auch zu. Und
ist das habe ich auch gelesen. Dass er bei geschlossenen Augen diese Nester ausgräbt, ich finde das irgendwie niedlich. Ich weiß gar nicht, warum. Also, oder?
Ja, nicht niedlich, aber es ist so, wie kann man das sagen? Ja, es ist also wirklich spezialisiert. Und das finde ich schon irre. Also, wenn man so über so einen Vogel liest, der so spezialisiert ist, komme ich ja direkt wieder und mache mir Sorgen. Ne? Oh Gott, der ist so spezialisiert. Ja, ja. Was passiert dann? Ne? Kommen wir gleich drauf. Aber vor allen Dingen auch wirklich interessant, wie dann der Körperbau sich dem angepasst hat und wie das Jagdverhalten ist. Und ich habe tatsächlich auch gelesen, dass der Vogel so klug ist, dass er manchmal so Baits, also so kleine, was sagt man, Mäuse hinlegt sozusagen und wartet, bis die Tiere kommen, also die Wespen kommen, was abbeißen und das zum Nest tragen und dann den Tieren hinterherfliegt. Das ist schon krass.
Ja. Ja, wenn du so spezialisiert bist, also dich wirklich nur von, also ich glaube wirklich weit über 90% der Ernährung sind Wespen und Wespenlarven, also auch nicht Bienen und so, dieser englische Name Honey Buzzard oder
ich weiß nicht. Ist ja auch falsch, Honey Buzzard,
Genau, ist irreführend, aber also sind wirklich Wespen, das muss man sich mal vorstellen. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es so viele Wespen gibt, die im Wald in Erdlöchern wohnen, also für mich ist die Wespe tatsächlich eher was, im Garten oder in der Nähe von Menschen, aber ist ja auch logisch, weil ich sitze auch selten mit meinem Pflaumenkuchen mitten im Wald und dann kommen die Wespen. Also es ist natürlich eine, Wespen verbindet man irgendwie mit Menschen und Gärten und Parks und Terrassen und so. Also natürlich gibt es viele, viele Wespen auch im Wald und wusste ich aber nicht, dass es vor allem so viele Erdwespen gibt, die also quasi, also soziale, wichtig ist, es sind soziale Wespen, nicht irgendwelche, die einzeln leben, sondern sie müssen einen Staat bilden und dadurch eben viele Larven haben. Und das, ich finde das so krass, weil Greifvögel können ja sehr, sehr gut sehen. Also von weit oben sehen sie dann unten die Bewegung, die Maus. Und er macht es genauso. Er hat eine Warte irgendwo am Waldrand oder an einer Lichtung. Und er ist in der Lage zu sehen, wenn eine Wespe mehrmals in eine Richtung fliegt und dann zu kombinieren, die fliegt zu ihrem Nest.
Ja, krass.
Und dann hinterher zu fliegen. Ja. Genau. Oder? Ist das nicht? Also ich glaube, du musst natürlich, das muss man alles können, wenn man so spezialisiert ist und nicht sagt, naja, hat wieder nicht geklappt, dann nehme ich jetzt halt eine Maus.
Ja, klar.
Aber es ist trotzdem so beeindruckend, was bei uns hier vor der Tür still und heimlich seit Millionen von Jahren durch die Gegend fliegt und was die für Skills haben und was wir mit dieser Umwelt machen, naja, da müssen wir jetzt nicht jetzt, vielleicht gleich nochmal, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall krass, wenn man sich damit beschäftigt. Also ich bin sehr ehrfürchtig geworden vor dieser Vogelart,
weil ich dachte, ich auch.
Also kann doch nicht sein.
Ja. Also ja, ich auch. Und wie lange er oder sie überlebt haben, das ist schon toll. Und aber das denken wir ja auch bei wirklich fast allen Vögeln, muss man leider sagen. Aber hier in dem Fall auch durch den Zug wieder, können wir jetzt mal drüber reden. Das ist ja auch wieder eine große, große Hürde, die immer, immer schwieriger wird. Also ich habe tatsächlich von dem Wespenbussard zum ersten Mal wirklich gehört, tatsächlich, als ich mit dem Axel Hirschfeld geredet habe über vom Komitee gegen den Vogelmord. Und zwar ging es damals über, wo war das noch? Das war, also Malta auf jeden Fall.
Im Libanon.
Genau, und im Libanon. Ja. Und da haben die diese Vögel, also sie haben alle Vögel abgeschossen, aber es ging vor allen Dingen um die Wespenbussarde, die da lang geflogen sind auf dieser Route und dazu, ich weiß nicht, Hunderten abgeschossen wurden, weil es einfach, ich weiß gar nicht, einfach Spaß macht oder
einfach so. Also es gibt Menschen, die das als Sport machen, in die Luft knallen und Vögel vom Himmel holen. So, Sport ist das falsche Wort, aber es gibt keinen anderen Grund als mit
Wilderei, also es ist ja kein Sport, ne?
Aber sie werden ja nicht mal gegessen oder so. Also weißt du, es ist so, natürlich macht es für mich auch keinen Sinn, wenn man in Norditalien Rotkehlchen fängt. Aber dahinter steht dann wenigstens noch, also versteh mich nicht falsch, aber es steht wenigstens noch eine alte Tradition dahinter, dass man daraus ein Essen zubereitet, was man vor Jahrhunderten gegessen hat. Immer noch wirklich vollkommen überflüssig. Aber in die Luft zu schießen und alles vom Himmel zu holen, was da lang zieht, ist schon einfach unfassbar. Und diese Routen sind ja so wichtig. Es gibt ja nur zwei. Es gibt über Gibraltar und eben Bosporus, also über die dünnen Landzungen. Und da sind die natürlich schutzlos. Ist echt krass.
Ja, es ist wirklich krass. Sie sind ja auch da auf jeden Fall geschwächter als sonst. Das ist tatsächlich, und über Jahrzehnte, Jahrhunderte haben sie da Rast gemacht und kommen dann von diesem weiten Weg. Das bricht einem wirklich das Herz, wenn man darüber nachdenkt, was da passiert und wie viele Tiere da auch draufgehen. Und die Bosporus-Route, muss ich leider sagen, ist also bei weitem die schwierigere, so von dem, was ich höre. Ja. Da gibt es einfach so viele Hindernisse. Und dass da noch überhaupt wie immer, einer hier rüberkommt, ist ja schon...
Das stimmt.
Also wirklich wunderbar und toll. Und nochmal danke ans Komitee. Was die für eine Arbeit leisten da vor Ort, ist wirklich unersetzlich. Und sie haben auch schon so viel geschafft, gerade im europäischen Raum. Danke, danke, danke. Und diese Vögel sind auf jeden Fall eine der, die... geschützt werden sollen, sozusagen.
Genau. Ja. Und das Komitee gegen den Vogelmord, ich sag's nochmal, weil das manchmal so schnell geht und manche ja auch nicht jede Folge hören.
Schreiben wir aber auch in die Shownotes heute mal.
Genau, genau. Die setzen sich eben auf den zu, es ist eine NGO sozusagen, eine kleine, mehr oder weniger klein, weil sie eben natürlich nicht über so viel Kapital verfügt und sie setzt sich über auf den Zugrouten oder in den Zuggebieten für die Zugvögel ein, um dann Wilderer zu stellen und der Polizei zu melden und so weiter. Und das ist wirklich so wichtig, weil wahrscheinlich würde ohne die Arbeit des Komitees gegen den Vogelmord noch mehr Vögel nicht wieder zurück in ihre Brutgebiete finden oder in ihre Überwinterungsgebiete.
Ja, und noch vielleicht noch viel mehr als das. Sie machen ja auch total politische Arbeit, super relevant. Genau. Also wirklich ein ganz, ganz, für mich mit die wichtigste Organisation in Deutschland. Für Wildtiere, nicht nur für Vögel. Ja. Deswegen, also da ist ganz viel Politik auch dahinter. Manchmal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wünschte ich mir, der Name wäre ein anderer, weil er ist schon sehr... fokussiert auf eine Art. Dabei machen sie viel mehr. Ne? Die machen ja auch ganz viel mit Reptilien. Und also der Axel Hirschfeld hat mir bei Haustieren auch total geholfen, die gewildert wurden, sei es jetzt Reptilien und so. Deswegen eine ganz, ganz tolle Organisation. Bitte, bitte, bitte spenden. Wenn ihr Bock habt, dann ist das auf jeden Fall eine gute,
auf jeden Fall
hilfreiche Sache. Und ich würde
ja viele Jahre, Entschuldigung.
Ja, bitte.
Ganz kurz nur als kleine Idee, ich habe viele Jahre, wenn ich eine Geburtstagsparty geschmissen habe, in meinen 20ern war das, dann in Kneipen mich getroffen habe und 50 Leute eingeladen habe zu einer, wir lassen uns doch was trinken und ein bisschen tanzen, und dann haben immer alle gefragt, was wünschst du dir? Ich habe viele Jahre lang quasi gesagt, spendet ans Komitee.
Ja.
Und das ist, wenn ihr mal nicht genau wisst, was ihr euch wünscht, weil ihr denkt, ihr habt alles oder ihr könnt euch alles kaufen, dann ist das eigentlich immer eine sehr schöne Idee, sowas, da einfach eine Spende zu sammeln. Und am Ende freuen sich übrigens auch die, die euch was schenken wollen, weil das einfach natürlich auch ein gutes Gefühl ist.
Genau, ja. So, gut. Jetzt lasse ich noch einmal den Wespenbussard rufen, dass wir auch alle wissen, wie er sich anhört, damit, wenn wir ihn dann sehen, das auch... muss ich nochmal hier den Bluetooth ausmachen. So, hier kommt's. So, das war's.
Ja. Insgesamt sind diese Vögel aber leider sehr ruffaul, muss man sagen. Bist du wieder da? Hörst du mich?
Ich bin da, alle hören dich, ja? Red ruhig weiter.
Die ganze Welt. Sie sind eben, also anders als bei Singvögeln oder so, kann man sich jetzt nicht unbedingt auf diese Rufe verlassen, weil sie sind sehr ruffaul. Ich habe gelesen, auch die Jungvögel sind sehr stumm, wenn sie das Nest verlassen haben. Da gibt's ja bei Greifvögeln dann doch viele Arten, die dann wenigstens noch irgendwie zu erfassen sind, weil sie dann laut nach Futter betteln. Da sind sie auch sehr still. Also es ist eine sehr schwer zu beobachtende Art auf jeden Fall. Was interessant ist auf jeden Fall, dass der Vogel echt erst ab Mai bei uns ist. Mhm. Also es ist eine sehr späte Art, was natürlich mit der Nahrung zu tun hat. Also er ist voll auf diese Wespen angepasst. Und im März und im April würde er hier einfach verhungern. Und dann auch noch die Jungvögel. Also er hat übrigens Gelege von um die 2 Eier meistens. Also auch natürlich total schwierig, ne? Also so eine, also wenn dann mal eine Brut durchkommt, dann sind es eben auch nur 2. Das ist einfach leider so. Und diese 2 müssen aber ja erstmal gefüttert werden mit Wespenlarven. Und deswegen ist die Brut häufig echt erst im Juni. So, das ist aber auch dann für uns so ein bisschen der Vorteil. Wir können also im März, April bei den Bussarden am Himmel noch ein bisschen schlechter hingucken. Genau. Und dann erst vielleicht im Mai, Juni. Und die Balzflüge sind wohl auch sehr eindrucksvoll. Die gehen meistens so eine halbe Stunde und ich kenne diese Balzflüge von Mäusebussarden, die sind einfach toll. Sie umkreisen sich, sie nutzen diese Thermik, was ja auch der Grund ist, warum sie über Libanon und auch über Gibraltar fliegen, weil sie eben diese Thermik der aufgewärmten Erde brauchen. Und da hat man auch eine Chance, sie mal länger zu beobachten, weil sie da sehr auf sich konzentriert sind, weil sie da ihre Kreise umeinander ziehen. Mhm. Und da könnte man vielleicht mal sich den Schwanz genauer angucken, das, was ich anfangs beschrieben habe. Mhm. Genau, da freue ich mich schon drauf, da das nächste Mal etwas genauer hinzugucken.
Mach ich mit.
Gut.
Mal Schmidt. Gut, dann lass uns doch mal zum Wespenbussard in der Kultur kommen. Ich habe tatsächlich dieses Mal mich mehr auf Musik konzentriert, weil ich durch Honey Buzzard im Englischen dann dachte, ach, da ist doch bestimmt ganz viel. Habe natürlich auch gesehen, dass es eigentlich nicht passt, dieses Wort. Es gibt auch tatsächlich, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Gruppen es mit Vogelnamen gibt. Und es gibt auch wieder eine Gruppe mit Honey Buzzard. Habe ich ein Lied draufgesetzt. Auf unsere Playlist, Gut zu Vögeln Playlist bei Spotify. Mhm. Und habe mich aber dann entschlossen, nein, das machen wir aber nicht. Und mache ein anderes Lied, und zwar von der lieben Patti Smith.
Die gute Patti.
Die gute, jetzt schon echt, die ist jetzt 80.
Ach,
warte schön. Mal, 60, 20, ja, die ist jetzt 80. Die ist 46 in Chicago geboren.
Ja, guck an.
Für alle die sie nicht wirklich gut kennen, eine Lyrikerin, also sie bezeichnet sich auch selber eher als Lyrikerin, ist aber auch Musikerin natürlich, bekannt durch die Musik hauptsächlich, macht aber auch Fotografie, malt auch und ist also sehr bekannt. Ich glaube, so der bekannteste Song ist Because the Night mit Bruce
Because
Springsteen
the night
belongs to lovers. Und sie hat... Sie hat ein bewegtes Leben, auf jeden Fall. Und ich habe ein Lied rausgesucht von dem Album Gone Again, heißt das Album. Und das Album ist aus dem Jahr 1996. Und in dieser Zeit hat sie ihren Ehemann verloren. Der ist mit sehr, sehr jung. Ich glaube, in den 40ern, 44 ist er verstorben. Mhm. Und ich glaube, ein halbes Jahr später hat sie ihren Bruder verloren. Also es ist eine sehr schwere Zeit für sie gewesen. Sie war 10 Jahre mit dem Frederick zusammen. Der gibt's auch ein Lied, das heißt Frederick, über ihn. Mhm. Also eine große, große Liebe. Und dieses Album, was sie dann geschrieben hat, oder rausgebracht hat, ist, finde ich, eins ihrer besten Alben. Ich bin jetzt kein riesen Patti Smith-Kenner, aber ich finde, das Album ist eins der besten. Und da sind zwei Lieder drauf. Das eine heißt Wing, das werde ich gleich spielen. Und das andere heißt Ravens, übrigens.
Ah.
Ja, also Vogelaffin ist...
Ich habe mich gerade nämlich gefragt, was hat denn das jetzt mit Vögeln zu tun? Mhm. Aber, wie immer... Hast du natürlich den Bogen, die Bogen gekriegt.
Wie immer habe ich den Bogen bekommen. Ja, gut. Manchmal auch nicht, habe ich einfach was abgespielt. Hallo, hier kommt doch ein Lied von Britney Spears. Ich wollte nur sagen, also ein tolles Album für jeden. Ganz am Ende gibt es auch ein Lied, das heißt Farewell Real. Das ist an ihren Mann gerichtet. Das ist wirklich heartbreaking. Super schön. Also kann ich kaum noch hin. Aber ich spiele jetzt das Lied Wing. Ja. Ich finde, das passt. Es geht um Freiheit. Und Freiheit ist doch das, was wir uns alle auf dieser Welt wünschen. Ja. Freiheit im Herzen und Freiheit überhaupt mit dem Körper. Und das würde ich jetzt mal abspielen, aber davor müssen wir noch kurz ziehen.
Dafür müssen wir ziehen, und während du in der Dose wühlst, möchte ich noch eine Sache sagen, die mir wichtig war in dieser Folge zu sagen, zum Thema nochmal Wespenbussard. Eine beeindruckende Sache finde ich nämlich, viele Menschen sagen ja immer, mein Gott, Wespen, wofür sind die eigentlich gut? Ich weiß jetzt, was ich dann das nächste Mal sage. Welche Funktion haben eigentlich Wespen, außer uns zu ärgern? Weil ich es so beeindruckend finde, dass dieser Vogel sich auf Wespen spezialisiert hat. Genau dafür sind sie nämlich gut. Ja. Damit der Wespenbussard was zu beißen hat. Und das ist so, also... Ich finde es so toll, weil es fragen ja immer alle nach dem Nutzen von, ne, warum, was nutzen denn Mücken, Wespen und so weiter. Alles hat seinen Sinn in der Natur.
Überhaupt diese Frage ist einfach so überheblich.
Ich weiß. Ja, finde ich auch. Ja. Vielleicht sage ich auch einfach gar nichts und verlasse den Raum. Ist ja eigentlich eine Unverschämtheit.
Umdrehen. Also ich bin mit meinem, bin schon drin. Du kannst jetzt Stopp sagen.
Dann sage ich Stopp. Tick, 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 tick.
Gott, ey, ich krieg das Ding nicht tick, auf. Warte. Rosa Flamingo.
Ei, das ist schön. Das bringt Farbe in den Winter.
Ja, das finde ich super.
Das ist eine tolle Idee. Super. Ja, cool.
Also Rosa damit, Flamingo. Oh, wonderful.
Damit gehen wir nun in die zweite Januarhälfte und ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern einen ganz tollen Tag und einen schönen Winter weiterhin. Und ich wünsche allen Wespenbussarden, die jetzt südlich der Sahara herumschwirren, fette Beute.
Ich auch. Macht es gut und schönen Abend noch um 11 Uhr. Schönen Abend. Macht es gut.
Ich leg dich wieder hin.
Und hier kommt Wing von Patti Smith. Tschüss.
Tschüssi.
You'd be a winner. Time.